Weil gerade ganz viel los ist, gibt es einen Vortrag mit dem Titel »Wachstum ist kein Solo«. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und in meinem Vortrag geht es um Gott, der uns durch Gemeinde verändert. Teil 4. Erste Schritte statt Überforderung.
Das, was ich jetzt gesagt habe, klingt natürlich recht radikal. Vielleicht seid ihr eine Gemeinde, wo jeder sich schon um jeden kümmert und ihr sagt, ja, kennen wir alles. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, puh, so viel Offenheit in unserer Gemeinde, da weiß ich noch nicht genau, was da rauskommt. Ja, will ich mich wirklich öffnen für andere? Will ich mich in den Haufen wirklich investieren? Ja, was ist, wenn ich, ja, also vielleicht gibt's so den ein oder anderen Vorbehalt. Und deswegen möchte ich euch jetzt ermutigen, wenn ihr so diese große Wolke von Bibelstellen über euch spürt, wie so eine schwere Last. Jetzt möchte ich wieder ein Stück zurückgehen und sagen, lasst uns mal überlegen, wäre es vielleicht möglich, dass du statt alles den ersten, nächsten, kleinen, überschaubaren, ehrlichen, verbindlichen Schritt gehst. Jetzt gehen wir also quasi in die Anwendung, erster Teil. Und ich möchte, dass wir uns nicht nur verlieren in so einer allgemeinen geistlichen Motivation. Ja, da sagt die Bibel was, hat er schön formuliert, müsste man grundsätzlich mal drüber nachdenken, wäre nett, wenn sich das irgendwann mal durchsetzen würde. Aber zum Glück ist jetzt bald Mittagessen. Wir versuchen jetzt noch ein klein bisschen konkreter zu werden, damit das Ganze sich vielleicht doch irgendwie ans Leben anbindet. Nochmal Philipper 2, was wir schon hatten, dieses bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Gott wirkt, das spürst du auch. Wenn du gläubig bist und den Geist hast, dann spürst du das auch. Und wenn du den Geist Gottes nicht durch Sünde gedämpft hast, und ich sag's mal, durch Dummheit niedergehalten, dann wirst du das auch merken, dass Gott mit dir noch was vorhat. Dass es Dinge gibt, wo du sagst, da bin ich noch nicht fertig. Und du wirst dieses Gefühl bis zum Rest deines Lebens behalten. Wir werden als kaputte, gebrochene Humpler in den Himmel einsteigen, okay? Wenn Jesus wiederkommt, bringt er Gnade mit. Warum? Weil du sie brauchst. Das ist okay, wenn du deine Schwäche zugibst. Wir leben aus Gnade. Wir dürfen und sollen unsere Sünde jeden Tag bekennen, weil sie da ist, weil sie eine Realität ist. Aber wir dürfen auch jeden Tag einen Schritt nach vorne gehen. Und deswegen dieses bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, das darf eine Bedeutung haben. Nicht nur, ja, Gott macht schon. Nee, keine Passivität, sondern Aktion. So, jetzt gibt's natürlich typische Hürden. Dieses Miteinander ist ja gar nicht so einfach. Wahrscheinlich wissen jüngere Christen unter euch gar nicht, wie man so eine geistliche Beziehung zu einem Älteren, dem man sich ein Stück offenbart und von dem man lernen will, wie man das anfängt. Vielleicht sagt man auch, ich habe aber Angst, wenn ich das wagen würde, mit anderen so in so eine Vertrautheit zu gehen, ich habe Angst, dass ich dann bewertet werde, dass ich vielleicht kontrolliert werde. Und man kann leicht so ein Stück Offenheit verwechseln mit vollständiger Transparenz. Du musst natürlich nie jemandem immer alles sagen. Aber ein bisschen offen musst du dich schon trauen. Also das Neue Testament ist dafür, dass wir, wenn wir miteinander unterwegs sind, dass wir echte Gemeinschaft leben, wo ich auch ehrlich bin und der andere auch ein bisschen in mein Leben tiefer reinschauen darf, als das normal ist. Auf der anderen Seite, ich weiß auch, dass der andere Mensch ist. Ich werde nicht grenzenlos mich jedem gegenüber öffnen. Es braucht in diesem Prozess schon Weisheit, Vertrauen, Reife. Aber es gilt halt, schlagt mal auf, Sprüche 13, Vers 20. Es gilt halt, Sprüche 13, Vers 20, dass die Leute, mit denen ich mich umgebe, die werden mich halt prägen. Also wenn du nur sagst, ja, es wäre schon grundsätzlich nett, mal geistlich zu wachsen. Hier, Sprüche 13, 20. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wer sich aber mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Wer mit Weisen umgeht, Nicht nur, wer eine Telefonliste hat, wo Weise draufstehen. Wer mit ihnen umgeht. Wer sie kennt, mit ihnen redet, von ihnen lernt. Sie auch mal fragt und im Zweifelsfall, das ist dann Sprüche 27, Vers 6, sich auch mal korrigieren lässt. Da heißt es in Sprüche 27, Vers 6, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreich die Küsse des Hassers. Also das kann auch sein, dass die Weisen dir mal sagen, du, das ist Quatsch, was du da machst, hör damit auf. Das machen wir nicht. Das ist Unsinn, das führt dich in deiner Ehe, in deiner Kindererziehung, in deinem Job, das führt dich nirgendwo hin. Aha, okay. So, was heißt das jetzt ganz praktisch? Ganz praktisch heißt das, such dir eine vertrauenswürdige Person. Du musst in der Gemeinde vielleicht nicht jeden kennen, aber wenn du jung im Glauben bist, häng dich an jemanden dran, wo du sagst, der könnte das irgendwie sein. Der könnte mir ein Stück Perspektive geben, mit dem könnte ich mich treffen. Da habe ich den Eindruck, dass wenn ich mich mit dem unterhalte und wenn ich den in mein Leben reinschauen lasse, dann komme ich ein Stück weiter. Also was weiß ich, du möchtest beten lernen, also brauchst du jemanden, der gut beten kann. Oder merkst, mit dem unterhalte ich mich. Wenn du Bibelstudium machen möchtest, warte nicht auf den nächsten Kurs, setz dich mit jemandem hin, wo du merkst, der kennt sich da aus. Wenn du sagst, in meiner Ehe, ich möchte, was weiß ich, es lernen, meine Frau zu bewundern. Ja, das ist ja Kernkompetenz von Ehemännern, wisst ihr. Wen suche ich mir? Na, ich suche mir jemanden, der weiß, wie man Liebesbriefe schreibt, wie man das macht. Das ist nicht kompliziert. Das ist ein Abend und ich bringe dir das in 90 Minuten bei. Und du wirst der ultimative Frauenbewunderer. Deine Frau wird nicht mehr wissen, wo du herkommst. Ja? Und sag nicht, ich bin nicht der Romantiker. Du kannst alles lernen. Du brauchst jemanden, der weiß, wie es geht und sagt so, so und so. Und denkst du, so einfach? Ja, so einfach. Manche Dinge sind ganz simpel. Wirklich ganz simpel. Such dir eine Person. Such dir ein Thema, such dir eine Person. Und diese eine Person, die du dann gefunden hast, mit der spielst du. Das muss auch nicht 5 Jahre Programm. Wir treffen uns 3 Abende. Ich besorg das Steak und du die Ideen. So, und dann geht's los. Das war jetzt sehr männerlastig. Ja, also von mir aus auch ein Stück Kuchen und einen Kaffee. Keine Ahnung, was Frauen machen an der Stelle. Männer holt man meistens mit einem Steak ab. Also, erster Punkt, ich suche mir jemanden. Eine Person. Ich habe ein Thema, wo ich weiterkommen will. Ich suche mir eine Person. Dann treffe ich mich mit der Person und ich stelle ehrlich meine Fragen. Also ich gebe zu, dass ich nicht alles weiß. Das ist natürlich wichtig. Wir hatten das heute Morgen beim Beten. Da kommen die Jünger und sagen, Herr, lehre uns beten. Habt ihr euch mal überlegt, wie peinlich das ist? Die waren, was weiß ich, wie lange mit Johannes dem Täufer unterwegs, sind zu dem Zeitpunkt vielleicht schon 1-2 Jahre mit Jesus unterwegs. Und dann kommen die und sagen, mal ganz ehrlich, wir wissen eigentlich nicht, wie das mit dem Beten geht. Ich meine, wir sind ja auch nur die Jünger des Messias, aber ist ein bisschen peinlich, aber könntest du uns das beibringen? Das ist Jüngerschaft. Ich gehe hin und ich stelle ganz ehrlich eine Frage. Ich gebe zu, ich habe da was nicht verstanden. Und dann kommt ein dritter Punkt. Dann sagt der andere ja was. Vielleicht sagt der wie der Herr Jesus dann, naja, ist ganz einfach, hier ist das Vaterunser, das sind so 5 Punkte. Und wann immer du jetzt deine Zeit im Gebet hast, strukturierst du nach den 5 Punkten. Erst kommt Anbetung, dann kommt Reich Gottes, dann kommen deine eigenen Anliegen, dann bekennst du deine Sünde und dann bittest du noch um Weisheit und Bewahrung. Ende. Und jetzt wird's natürlich spannend. Jetzt hast du das gehört. Was mache ich jetzt? Jetzt muss tatsächlich, jetzt muss die Bereitschaft da sein, auch wirklich diesen konkreten Gehorsamsschritt zu gehen. Jetzt musst du sagen, okay, also wie macht man das? 5 Blatt Papier, Überschriften drüber. Jetzt sammle ich mal Anliegen. Ja? Jetzt geht's los. Irgendwie muss das Ding ja zu Potte kommen. Genau, jetzt kommt der konkrete Gehorsamsschritt. Das sind die 3 Dinge, wozu ich euch ermutigen möchte. Eine Sache in eurem Leben zu identifizieren, zu überlegen, wer könnte mir helfen, auf die Person zuzugehen, sich mal zu treffen und einfach eine ehrliche Frage zu stellen und dann diesen konkreten Gehorsamsschritt zu gehen. Was heißt das jetzt, wenn ich das so formuliere, für langjährige Christen, von denen ich denke, dass sie reif sind? Es bedeutet, dass eure Reife nicht Besitzstand ist, sondern Verantwortung. Wenn du weißt, wie es geht, und es gibt diese Leute, die wirklich verstanden haben, wie man klug eine Ehe führt, wie man klug betet, wie man seine Bibel liest, wie man Bibelverse auswendig lernt, wie man eine Predigt vorbereitet, eine Kinderstunde macht, wie man gute Werke tut, wie man Leute unterstützt, die krank sind, wie man eine Beerdigung managt und so weiter. Es gibt diese Leute, wo du eigentlich sagst, so wäre ich gern. Wenn das so ist und du so einer bist, der sagt, eigentlich, ich bin mit meinem geistlichen Leben ganz zufrieden. Also ganz zufrieden im Sinne von, ich, Jürgen Fischer, habe auch eine Liste mit meinen Lieblingssünden, okay? Die ich regelmäßig scanne und wo ich am Arbeiten bin. Ich habe Rechenschaftspartner für manche Sachen, die in mein Leben hineinblicken dürfen. Wäre nicht blöd, ja? Ja, also keine Sorge. Aber trotzdem bin ich mit meinem Leben, so wie ich es führe, ganz zufrieden. Finde, hab das irgendwie so, läuft. Und deswegen muss ich jetzt in der Lage, und darf ich jetzt auf Leute zugehen und sagen, darf ich dir helfen? Möchtest du was lernen zu dem und dem Thema? Ich habe da ein paar Erfahrungen gemacht, die würde ich gerne mit dir teilen. Das ist meine Verantwortung. Wenn du reif bist, wenn du sagst, ich hab's gerockt, ich weiß, wie es geht, dann bitte spüre die Verantwortung, die Gott dir in der Gemeinde für die Jüngeren gibt. Ich weiß nicht, ob ihr den Titusbrief vielleicht vor kurzem mal studiert habt. Das ist auf alle Fälle ein Stück Literatur, was zum Ausdruck bringt, was ich jetzt gerade formuliere. Da sagt Paulus am Anfang von Kapitel 2, Titus 2, Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Und dann geht es darum, dass die Älteren sich in die Jüngeren investieren. Also die Älteren haben Verantwortung für ihr Leben. Und dann, bei den Frauen wird das ganz deutlich gesagt, über die ebenso die alten Frauen, ... damit sie die jungen Frauen unterweisen. Und was dann kommt, ist ganz praktisch. Da geht's nicht um, erklär mir mal die verschiedenen Endzeitmodelle. Da geht's um, ey, ich bin mit so einem Knacker verheiratet, wie soll ich denn den lieb haben? Gib mir mal ein paar Tipps, das ist gar nicht so einfach. Ja, das ist das Thema. Wie erziehe ich meine Kinder? Wie kriege ich meinen Haushalt auf die Reihe? Denkst du, das ist doch albern. Nein, das ist geistliches Leben. An der Stelle scheitern Menschen. Nicht bei der Frage mit der Endzeit. Du scheiterst an der Stelle. Und da brauchen wir einander. Das ist gesunde Lehre. Dass wir einander helfen, da wo es wirklich drauf ankommt. Und wenn du reif bist, wenn du sagst, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie Ehe funktioniert, weil ich habe meine, ich weiß nicht, wie viel 100 Streits hinter mir. Ich weiß, wie es geht und ich weiß, wie es nicht geht. Und wenn du so einer bist, der sagt, wir haben uns durchgerungen, dann gib das bitte weiter. Und auf der anderen Seite, das ist dieses, ich lasse es zu, dass ich selber für jemand anders zum Vater werde, zum geistlichen Vater oder zur geistlichen Mutter. Und auf der anderen Seite, die Jüngeren, für die bedeutet es natürlich, ich strecke mich aus nach Menschen, die mir Vorbild sind, von denen ich ganz konkret lernen kann. Wir lernen durch Vorbilder. Und Gemeinde ist dann ein Ort der Heiligung und des Wachstums, wenn diese beiden Bewegungen zusammenkommen. Auf der einen Seite Jüngere, die lernbereit sind und sagen, ich will an der Stelle weiterkommen. Und auf der anderen Seite, wo Ältere auch verfügbar sind und sagen, ich lasse Leute in mein Leben reinschauen. Und ja, dann werden andere Leute deine Schwächen kennenlernen. Und sie werden feststellen, dass du nicht perfekt bist. Und sie werden feststellen, dass du selbst noch mit Sünden kämpfst und vielleicht mit Sünden, wo die anderen schon drüber hinweg sind. Aber du hast ja deine Biografie und du hast ja deine Geschichte. Deswegen sei doch einfach ehrlich und gib da, wo du hast, anderen was ab und wo du selber noch was brauchst. Naja, da suche ich mir jemanden, der mir wieder hilft. Und so kann Gemeinde werden zu einem Ort der Heilung. Schlussfazit unter dem ganzen Vortrag. Wachstum ist kein Solo. Und zwar, weil Gott uns nicht zu Einzelkämpfern rettet. Wir werden gerettet, um in Christus Teil einer Gemeinde zu sein. Er fügt uns in einen Leib ein, wo wir unsere Aufgabe bekommen durch die Gabe, die er uns gegeben hat und wo wir verändert werden. Wir werden in diesem Leib Christi verändert durch sein Wort, durch seinen Geist. Und ganz stark dadurch, dass konkrete Menschen in unser Leben hineinsprechen. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, wo will Gott mich heute verändern, sondern auch, durch wen will Gott mir helfen, beziehungsweise wem sollte ich zur Hilfe werden. Amen.
Was könntest du jetzt tun? Denke darüber nach, welche Aspekte des Vortrags für dich herausfordernd waren. Gibt es Dinge oder Einstellungen, die du ändern musst? Das war's für heute. Überlege dir bitte, an welcher Stelle du in den kommenden Monaten ganz konkret geistlich wachsen willst. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.